Hallo, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Ich bin Victoria, Gründerin der Agentur DJ Reich und ich freue mich riesig, heute an dem Platz zurückzukehren, wo ich mein Studium abgeschlossen habe, und zwar an die FH Salzburg. Und ich freue mich ganz besonders, meinen ehemaligen Professor Herbert Gölzner zu interviewen. Hallo Herbert.
Hallo Victoria.
Herbert, lang ist es her und ich habe damals meine Diplomarbeit bei dir geschrieben. Es war zum Thema Internal Branding. Wir wollen uns jetzt nicht mehr daran erinnern, welches Jahr das war, weil das okay. wäre jetzt zu weit weg.
Okay, dann stelle ich die Frage nicht, wann du abgeschlossen hast.
Du bist ja mit über 20 Jahren Erfahrung im Personalmanagement und in der Organisationsentwicklung für mich so ein bisschen der Personalmanagement-Experte in Salzburg. Und deine Tätigkeitsfelder, die spannen sich von Visions Coaching bis hin zu Emotional Leadership. Du beschäftigst dich mit dem Thema Digitalisierung, Agilität. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches erzähle, magst du dich vielleicht selber mal ganz kurz ein bisschen vorstellen, was so deinen Werdegang betrifft?
Ja, gerne, Victoria. Freut mich natürlich auch immer, wenn man Absolventinnen und Absolventen trifft, speziell die mit auch interessanten Themen zu tun haben. So wie für dich das Internal Branding, dich seit dem Studium begleitet, oder vielleicht sogar schon früher, weiß ich jetzt nicht, begleitet mich seit dem Studium das Thema systemische Führung und auch Selbstführung, also sogar auch Selbstführung speziell schon länger als vom Studium. Und ja, so bin ich zu diesem Thema systemische Führung gekommen und als Personalleiter war irgendwann einmal die Phase, wo mich das so stark beschäftigt hat, dass ich meine Tätigkeit als Personalleiter dann auch aufgehört habe und meine Dissertation über systemische Führung geschrieben habe. Und so bin ich dann an die Fachhochschule gekommen und ja, beschäftige mich jetzt als logische Konsequenz weiter dann mit dem Thema Agilität und Digitalisierung im Personalmanagement und bei Organisationen.
Du machst aber nebenbei auch noch Coachings, soweit ich das jetzt auch bei dir nachgelesen habe.
Ja, genau. Ich mache Coachings, speziell im Zusammenhang dann auch mit Organisationsentwicklung, Personalmanagement im agilen und digitalen Kontext vor allem. Ja, genau.
Und du hast ja schon das eine oder andere Buch auch dazu rausgebracht zum Thema Führung, Organisationsentwicklung. Was gibt es denn da schon alles von dir zu lesen und
ja,
zu finden?
Ja, einiges. Also das letzte Buch war zum Thema emotionale Intelligenz. Mhm. Also emotionale Intelligenz in Organisationen wird immer wichtiger, speziell auch im digitalen Zeitalter jetzt. Da sind gerade diese sozialen Kompetenzen noch viel entscheidender wie früher und die emotional intelligenten. Und das Buch davor war so Gestaltung von Veränderungsprozessen für Führungskräfte. Mhm. Also so dieses Thema, dass Führung, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema zum Thema neue Arbeitswelt, dass Führungskräfte immer mehr auch Organisationsentwicklung und Veränderungsprozesse begleiten müssen und sollen und das können müssen.
Mhm. Dann starten wir ja schon richtig in diese ganzen Themen rein. Bei 2x3 macht 4 beschäftigen wir uns ja auch ganz, ganz stark eben mit der Arbeitswelt von morgen und vor allem auch mit dem Thema New Work. Und wir wissen ja, momentan ist da wirklich sehr, sehr vieles im Umbruch. Und auf der einen Seite fordern viele Mitarbeiter so die 4-Tage-Woche und wollen nicht mehr lange Arbeitszeiten, wollen eine gute Work-Life-Balance haben. Und auf der anderen Seite liest man viele Interviews, die wieder mehr Leistung fordern, viele Führungskräfte, die da darauf pochen in Deutschland, wo auch wieder die Wochenarbeitszeit erhöht werden soll, um auch dem Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken. Wie siehst denn du das? Was ist für dich, ist New Work irgendwie Luxus oder die 4-Tage-Woche, beziehungsweise was heißt denn für dich New Work überhaupt, dieser Begriff?
Ja, also gute Frage. New Work ist so ein Begriff, der oft vorkommt, viel darüber gesprochen wird. Oft ist es unklar, was es eigentlich ist. Ja. Es gibt auch nicht die eine Definition von New Work. Darum finde ich es hilfreich immer, wenn man sich anschaut, was beinhaltet eigentlich New Work. Und es beinhaltet im Prinzip 5 Themen. Das erste ist die Arbeitszeit und den Arbeitsort flexibilisieren. Also das wäre genau das, was du gesagt hast, 4-Tage-Woche zu Hause arbeiten und so weiter. Mhm. Das zweite ist das Thema Neugestaltung von Arbeitsräumen. Also so, wie gestaltet man einen Arbeitsraum, der attraktiv ist, der auch dieses Homeoffice unterstützt. Ich habe da das Bild eines Klosters im Kopf immer. Okay. Also ein Arbeitsraum muss oder soll im Prinzip aufgebaut sein wie ein Kloster. Mhm. Also es gibt die Zellen quasi. Ja. Also da arbeiten dann die Leute ungestört, wo sie ungestört arbeiten, in Ruhe, alleine und so weiter. Dann gibt es auch die Begegnungsräume, das ist dann unten, wo es auch die Hochbeete oder irgendwelche Sachen gepflanzt werden, wo ja das Arbeiten, also das Ungezwungene austauschen, ohne dass es unbedingt ein Ziel dahinter gibt. Und das dritte sind dann die Arkaden, wo dann die gezielten Besprechungen stattfinden.
Und also kannst du mir jetzt sagen, wo ich dieses Büro finde? Das suche ich nämlich genau.
Es gibt schon auch in Salzburg also interessante Projekte, die sich genau mit dem auseinandersetzen. Jetzt denke ich an den Bluebird Space zum Beispiel, der so ein bewusstes Coworking-Büro auch ist. Und dieser Raum der Zelle, der wird halt sehr oft dann in das Homeoffice ausgelagert. Mhm. Ich behaupte ja, dass man zu Hause viel effizient arbeiten kann. Mhm. Ja, speziell, also wenn ich an der Fachhochschule bin und sage, ich muss wirklich arbeiten, dann gehe ich eher nach Hause. Mhm. In den Austausch dann musst du wieder ins Büro kommen, was du mit anderen austauschen musst, was du auch zielorientiert dich austauscht oder in der Kaffee-Ecke dich austauscht. Ja, ja. Wir sitzen zusammen und reden einfach über irgendwas und irgendwas passiert dann sehr oft. Mhm. Und sehr oft sind das ja wichtige Dinge fürs Arbeiten und für den Arbeitsprozess.
Genau,
ja. Diese Dreiteilung des Klosters finde ich immer sehr hilfreich, Fragen zu haben als Bild. Und so kann man sich auch überlegen, wie man den Arbeitsraum gestalten kann. Ja. Dann das dritte Thema des Ganzen ist dann das Thema Selbstorganisation. Mhm. Selbstverantwortung sind wir da sehr stark. Das vierte ist dann die Sinnorientierung. Und das fünfte ist die Dezentralisierung. Also da kommen wir dann in das Thema Agilität hinein. Agil heißt ja im Prinzip, oder ist der Versuch auf Komplexität zu reagieren und das Ganze zu dezentralisieren und dadurch schnell und flexibel auf momentane Situation einsteigen zu können und agieren zu können.
Um jetzt vielleicht gleich mal einen Punkt aufzugreifen, weil ich den total spannend finde. Ich lese nämlich gerade das Buch New Work Needs Inner Work. Keine Ahnung, ob du das Buch zufällig kennst. Da geht es auch ganz stark um das Thema Selbstorganisationen, also eine Selbstorganisation, wo es gar keine Führungskraft mehr gibt. Ja. Und wo ganz bewusst auch von der Joanna Breitenbach kommuniziert wird, dass das New Work eben auch diese Inner Work braucht, sprich einfach wirklich diese mentale Einstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das alles mittragen, die eben dann ganz, ganz stark eben in das Thema Selbstführung und Selbstverantwortung gehen, damit man sich dann eben selber organisieren kann. Übergeleitet für mich, Thema Führung, braucht es Führungskräfte in Zukunft noch? Beziehungsweise wie siehst du die Rolle von Führungskräften in Zukunft?
Ja.
Großes Thema, ich weiß.
Ja, großes Thema. Ja, was es ganz sicher in Zukunft braucht, ist vor allem Führung. Ein geschätzter Kollege von mir, der Bernd Österreich, der hat so ein agiles, kollegiales Kreismodell entwickelt, der hat gesagt, Führung ist zu wichtig, um sie nur Führungskräften zu überlassen. Das heißt, es geht genau in die Richtung, was du angesprochen hast. Im Prinzip muss jeder führen. Zuerst einmal sich selber natürlich, die Selbstverantwortung steigt, das wird auch immer wichtiger. Und das heißt, Führung muss auch dezentralisiert werden. Und das kann jetzt, wenn man jetzt das Bild eines Teams hat, zu sagen, naja, die Führungsarbeit macht jetzt nicht unbedingt ein Teamleiter, sondern wird per Rollen zum Beispiel auf mehrere im Team, muss nicht alle sein, aber könnte alle sein, übertragen. Ja, das ist sicher ein Konzept der Dezentralisierung der Führung. Das muss nicht immer so extrem sein, aber es kann sein. Wichtig ist aus meiner Überzeugung, dass Entscheidungen dezentralisiert werden. Ja, der Führungskraft kann nicht sinnvoll alles entscheiden. Und da gibt es ein schönes Beispiel, das erzähle ich den Studenten auch immer sehr gerne. Es gibt einen neuen Geschäftsführer in einem Unternehmen und der will zeigen, dass er da schon auch interessiert ist an dem Ganzen und macht gleich einmal geht einmal durch die Produktion und da schaut so herum und alle arbeiten hart, bis auf einen. Der lehnt bei der Wand und schaut den anderen beim Arbeiten zu. Dann geht der neue Geschäftsführer hin und sagt, wie viel verdienen Sie im Monat? Und der sagt 1600 Euro. Dann gibt er ihm 3000 Euro in die Hand und sagt, Sie brauchen morgen nicht mehr kommen. Dann geht er wieder in sein Büro, der Personalist geht mit und sagt, wer war das eigentlich? Und sagt der Personalist, der Pizzalieferant. Ja, und so passieren auch als Bild jetzt Entscheidungen dann, wenn nicht Entscheidungen dort getroffen werden, wo sie anfallen.
Ja.
Das ist jetzt natürlich ein sehr plakatives Beispiel, aber als Bild passiert das dann ständig.
Mhm.
Und in einer komplexen Welt, die zentrale Steuerung versagt in einer komplexen Welt.
Mhm.
Darum muss Führung dezentralisiert werden. Ich selber tue mir persönlich immer schwer, weil die Führungskraft als Führungskraft völlig an überzogenen Bedeutungen, überzogene Erwartungen hat, dass das viel zu wichtig genommen wird, aber Führung viel zu wenig wichtig.
Mhm.
Das heißt, ich brauche also einfach.
Führungskraft versus Führung.
Ja, genau, ich brauche einfach mehr Führung und ich brauche tendenziell weniger Führungskraft.
Mhm.
Beziehungsweise könnte man sagen, ich brauche dezentrale Führungskraft und jeder ist irgendwie Führungskraft.
Mhm.
Ich bin eine Führungskraft meines eigenen Lebens
und
meiner Organisation. Und das ist auch der Trend. Ja, Selbstorganisation, Selbstführung. Und das wird sicher ganz entscheidend werden, wie bringt man die Leute dorthin, dass sie die Verantwortung übernehmen und auch die Kompetenz haben, sich selbst zu führen und dann auch Führungsaufgaben übernehmen, tendenziell.
Mhm. Was viele beklagen momentan ist, glaube ich, genau das, dass viele sagen, sie kommen in einem Job, also ich habe jetzt zum Beispiel ein paar Freunde, die haben auch eine große Agentur und viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen und sagen, ja, ich hätte jetzt gerne 4-Tage-Woche und sie machen eh schon 3 Tage Homeoffice und sie sagen, naja, aber bis das wir jetzt einen neuen finden und sie ist ganz okay, wie sie arbeitet oder er ist ganz okay, wie er arbeitet und das genehmigen wir natürlich, ja, und versuchen natürlich auch den einen oder anderen Boni dabei zu haben oder eben auch gratis Fitnessstudio etc., also alles, was man halt so braucht als Mitarbeiter, damit man halt einfach gut sich wohlfühlt. Und da stellt sich für mich dann halt schon die Frage, glauben die Mitarbeiter da immer alles so ein bisschen auf dem Serviertablett bekommen zu müssen und wollen dann aber weniger arbeiten und dann geht es aber auf der einen Seite darum, dass man halt alle motiviert hält, aber dann verlangen wir irgendwie doch wieder das Thema Selbstführung. Also ich finde, das ist so ein bisschen die Krux, wo soll das hingehen? Ja? Und wie motiviere ich wirklich die Mitarbeiter, dass sie halt wirklich diese Selbstverantwortung übernehmen? Weil ich sage es jetzt ganz ehrlich, meine persönliche Überzeugung ist es, das bespreche ich mit meinem Team auch immer total gerne. Ich sage immer, wenn ihr mehr Unterstützung beim Mittagessen wollt, dann bitte sprecht mit mir einfach. Wenn ihr sagt, das ist für euch ein wichtiges Thema, dass der Arbeitgeber da mehr dazu zahlt, dann müsst ihr mir das bitte einfach sagen. Also ich werde es nicht einführen, wenn ihr mir da nicht Bescheid sagt. Dann reden wir gemeinsam drüber, entwickeln da das richtige Programm, was es dafür braucht und dann finden wir eine Lösung.
Ja.
Oder wenn ihr gerne das Fitnessstudio dabei hättet oder was auch immer. Es wird überall eine Lösung geben, aber ich kann es nicht riechen und wir sind kein großes Unternehmen, wo ich einen Personalleiter sitzen habe und eine Personalentwicklungsführungskraft und so weiter. Ja. Also das ist, finde ich, total ein spannendes Thema. Wie siehst du das?
Ja, absolut. Das ist ja schon einmal ziemlich gut, dass du denen das sagst, dass sie sich da rühren sollen. Also das ist ja gut. Ja. Das ist schon interessant für die Mitarbeiter, wenn sie jetzt zum Beispiel eine gute Küche haben, Fitnessstudio und so, aber es ist nicht entscheidend.
Mhm.
Also entscheidend ist ja für die Leute oder für die meisten Leute ganz was anderes. Man braucht eigentlich nur in die Werthaltung der jungen Leute hineingehen und die jungen Leute sind ja auch immer irgendwann einmal nicht mehr ganz jung. Das heißt, das ist ja dann, wie es der zukünftige Trend ist und jeder ist anders, ja, das ist schon klar, aber es gibt schon so eine Tendenz, so, die in eine Richtung zeigt und das ist ja diese, die Leute wollen einen Sinn haben. Und das, was du angesprochen hast, diese Balance zwischen Arbeit und Privatleben und zu Hause arbeiten können und das integrieren können, Und ja, das ist das Entscheidende, ja, dass sie einen Sinn haben in ihrer Arbeit. Und wenn sie einen Sinn bekommen, dann von der Sinnorientierung kann ich sie auch in die Selbstverantwortung bekommen. Weil der Sinn ist ja nichts anderes wie die Frage, wozu mache ich das, nämlich was ich mache. Und die muss ich im Prinzip bei jeder Tätigkeit, bei jeder Aufgabe beantworten können. Und wenn ich sie nicht beantworten kann, dann sage ich, ich weiß nicht, warum ich das mache, dann muss man immer logischerweise dann sagen, ja, dann lassen wir es weg. Weil entweder es gibt einen Zweck, einen Sinn, warum ich das mache, oder es gibt keinen. Und das kann man eigentlich bei fast jeder Tätigkeit machen.
Also das ist so ein bisschen wie der Simon Sinek, der immer sagt, man startet halt immer mit diesem Warum, das ist der Kern, oder?
Ja, genau.
Du musst also das ist eigentlich der erste Wert, der im Unternehmen entscheidend ist.
Ja, und die Klärung. Also wenn ich jetzt sagen will, wie bringe ich, halte ich die Mitarbeiter bei Stange, aus meiner Sicht, diese muss ihnen einen Sinn geben. Ja? Und das andere, was natürlich auch wichtig ist, aufgrund einfach dieser Werte, ist quasi diese Balance zwischen Arbeit und Freizeit oder auch die Kombination und das Integrieren des Ganzen. Ja, da sind wir bei dem Thema, die Leute wollen auch zu Hause arbeiten. Nicht alle, ja, alle wollen hier arbeiten, sehe ich auch hier. Die einen sind fast nie da, die anderen sind immer da.
Aber das liegt jeder ganz anders, ja, das stelle ich immer wieder fest. Ja.
Aber das ist nicht entscheidend. Sondern entscheidend ist ja das Ergebnis. Und also wenn man jetzt über Leistung, hast du ja vorher angesprochen, da kann man sagen, Leistung hat zwei Dimensionen, ist ein Prozess, das heißt, wie lange arbeite ich, aber Leistung ist auch ein Ergebnis. Und die Frage ist, was schaue ich an? Wahrscheinlich beides. Aber die Frage ist, was schaue ich in Zukunft mehr an? Und wenn wir über Selbstverantwortung sprechen, dann schaue ich halt vor allem das Ergebnis an.
Natürlich,
im Prinzip kann es mir egal sein, wie lange jemand arbeitet. Da gibt es auch so die Ansätze und die Meinungen, ja, ich brauche so lange, solange ich Zeit habe. Ja, wenn ich in einer Stunde einen Bericht präsentieren muss, brauche ich eine Stunde. Wenn ich ihn übermorgen präsentieren muss, brauche ich zwei Tage.
Das sage ich auch immer. Das Beste ist, ich habe wenig Zeit, weil dann habe ich den besten Output.
Und insofern finde ich das nicht wichtig, ob jemand zu Hause arbeitet oder nicht, sondern im Gegenteil, ich behaupte, zumindest im Wissenschaftsbetrieb zum Beispiel, dass wenn man immer hier ist, nicht der ist, der wissenschaftlichen Output bringen kann, sondern was eben rauskommt. Das ist bei jedem ein bisschen unterschiedlich und das ist das Entscheidende. Also das wäre quasi diese Zelle beim Klosterbild.
Ja, ja.
Natürlich brauche ich dann schon die Kommunikation und den Austausch und ich brauche auch die Kultur, dass die vermittelt wird, aber das kann ich gestalten. Aber die Angst ist ja, früher war es, ich habe keine Kontrolle mehr, jetzt ist man draufgekommen aufgrund von Corona, es geht ja doch ganz gut, in der Regel. Und jetzt hat man die Angst, ja, dann verlieren den Kontakt, ja, ist auch berechtigt und da muss ich halt schauen, wie ich das bewusst auch gestalten kann. Ja, wie ich bewusst zum Beispiel mal sagen, okay, wir haben eine gemeinsame Besprechung, die machen wir auch physisch. Und nach dieser Gemeinschaftsbesprechung gibt es auch hier ein gemeinsames Event, wo wir auch gern hinkommen.
Ja.
Wie zum Beispiel, dass man danach, wir praktizieren das so, es danach eine Jause gibt. Und da passiert eigentlich ganz viel Austausch.
Das wäre jetzt auch gerade meine nächste Frage gewesen. Ja? Wie geht man damit um, wenn man hat ja die Personen plötzlich, die nur mehr Homeoffice machen wollen? Ja? Und dann habe ich die Personen, die sagen, ich komme total gern wirklich jeden Tag ins Büro. Ja. Und man hat halt diese beiden Extreme und dann hat man halt die halt vielleicht eben zwei Tage Homeoffice machen oder einen Tag. Aber wie schaffe ich es dann trotzdem eben diesen Austausch beizubehalten oder den irgendwie gleichberechtigt zu machen? Ja,
das ist eine Herausforderung, die eben aktiv gestaltet gehört. Das heißt für mich, ich muss nicht jede Besprechung physisch machen mit jemandem, aber ich muss Besprechungen auch physisch machen. Und da ist die Herausforderung, dass man nicht, ich sage mal so, faul wird. Dass er, treffen wir uns über Teams oder Zoom, das passt schon. Ja. Das kann ich schon machen, aber ich kann es nicht immer machen. Und da geht es eben, da ist auch das Unternehmen einerseits gefordert zu sagen, ja, wir machen Besprechungen, die auch Sinn geben, die auch attraktiv sind und wo auch dann irgendein soziales Come-Together ist, zum Beispiel, wo man dann auch die Werte wieder vermitteln kann. Ja. Aber es geht nicht um die Menge, sondern es geht um das, dass das auch passiert und dass dann die Mitarbeiter nicht sagen, nein, warum machen wir das nicht auf auf Teams oder auf Zoom oder kann ich mich nicht hybrid dazu schalten? Na, da gibt es schon Grenzen auch und das gehört halt gut vermittelt, wozu das auch wichtig ist, dass sie auch hin und wieder da sind. Mhm. Es gibt ja schon ein paar Untersuchungen dazu und eine sagt zum Beispiel, dass im Durchschnitt eine gute Mischung ist zwischen 2 bis 3 Tage Homeoffice und 2 bis 3 Tage Anwesenheit. Mhm. Also es zeigt sich bisher so im Durchschnitt, dass das eine gute Mischung ist. Manchmal ist es anders, aber so im Großen und Ganzen. Der Hintergrund ist ein bisschen anderer. Ich bin nicht anwesend, damit ich anwesend bin und dass ich jederzeit erreichbar bin, physisch, sondern ich bin anwesend, damit ich mich auch austauschen kann. Natürlich. Und das kann ich aber gestalten, nicht auf Zufall passiert, genau. Wer Gott hereinschneidet ins Büro und ich sage mal unter Anführungszeichen, mich stört gerade. sondern weil dann komme ich ja wieder nicht weiter. Ja. Dann muss ich wieder hinein mich arbeiten, bis das überhaupt auf dem Stand wieder bin, wo ich vorher war und so weiter. Also das ist, würde ich die Herausforderung sehen, dass das gut gestaltet wird.
Mhm. Absolut.
Und das geht auch. Das ist nicht leicht. Ja. Mhm. Und auch das zu vermitteln, sagen du, es geht auch nicht, dass du nur zu Hause arbeitest. Mhm. Vielleicht geht es manchmal in manchen Berufen auch. Aber es braucht dann den Bezug vor allem zu dem Umgang miteinander und auch zum Wertevermitteln. Mhm. Schon, aber ich kenne auch in Salzburg Unternehmen, also es sind tatsächlich, ich sage immer, Digital Homeoffice, die Personalleiter sitzt in Salzburg, das Teammitglied 1 sitzt irgendwo anders im Land, das Teammitglied 2 in Spanien und das ist wieder woanders. Und die sehen sie eigentlich nicht, grundsätzlich nicht, aber die treffen sie halt so 4-mal im Jahr für 1-2 Wochen.
Mhm. Also, und die machen festigen auch da dann eigentlich die Bindung.
Und genau, Bindung und machen halt irgendwelche kritischen Themen oder wo halt auch wirklich der physische Austausch wichtig ist, wenn ich jetzt irgendwie Mitarbeitergespräche zum Beispiel sowas habe. Ja. Kann man vielleicht schon einmal online machen, aber nicht auf Dauer.
Natürlich, ja.
Also da muss man halt sich was überlegen, aber das geht.
Mhm. Nur mal zurück zu dem Thema Sinn. Ja, das finde ich total spannend. Wie gebe ich meinen Mitarbeitern Sinn? Das auch wieder eine Geschichte von einem Freund von mir, der eine Kündigung hatte von einem Mitarbeiter, der gesagt hat, jeden Tag hat er sich gefragt, warum er eigentlich in die Firma kommt und das Thema war in dem Fall auch eine Social Media Agentur. Social Media, das hat mir jetzt einfach alles irgendwie keinen Sinn mehr gegeben. Mhm. Und man merkt halt mehr und mehr, dass vor allem wiederum durch Social Media ja, so viel unterschiedliche Eindrücke an die jungen Menschen heranprallen und das Gefühl auch entsteht, man kann ja alles werden, was ich wieder immer was sehr Positives finde an Social Media, auch wenn ich das immer sehr gerne kritisch hinterfrage selber, ist das, finde ich, immer was Positives, dass die jungen Menschen von heute weltweit sehen, was alles möglich ist, wenn man nur hart genug daran arbeitet. Aber trotzdem hat man immer wieder diesen Trigger, sich zu hinterfragen. Ja? Ständig, das könnte ich machen und das und das und das. Und man hat einfach so die ganze Welt offen und der eigene Job hat plötzlich keinen Sinn mehr. Ja? Wie schaffe ich es eben dann trotzdem, den Mitarbeitern Sinn zu geben, wenn es auch vielleicht mal nur was so Banales wie Social Media Arbeit ist?
Ja, ich glaube, bei dem Beispiel, was du erzählt hast, das ist ja ein schönes Beispiel, der hat vielleicht keinen Sinn mehr gesehen.
Ja. Mhm, womöglich,
und, und wenn er keinen Sinn mehr sieht, dann sieht er keinen Sinn mehr, dann kannst du machen, was du willst, das gibt für ihn keinen Sinn. Mhm. Für einen anderen gibt es ja wohl Sinn. Das heißt, den Sinn, der ist ja immer sehr individuell. Und den kannst du ihm auch nicht geben, sondern der kann sich nur herausarbeiten, der Sinn. Ja, wenn der sagt, Social Media, das ist total wichtig und da kann ich das machen und da kann ich die ganze Welt erreichen oder was auch immer und das ist total sinnvoll, dann gibt das für ihn Sinn und für den anderen gibt es überhaupt keinen Sinn. Dann gibt's auch, dann kannst du ihn auch, sollst du ihn auch nicht halten. Das kann sich ja ändern wieder. Mhm. Das heißt, jemand kann in etwas einen Sinn sehen, was der andere überhaupt keinen Sinn sieht. Mhm. Und dann ist er vielleicht auch an der falschen Position. Oder ab jetzt, weil er irgendwie also irgendein besonderes Erlebnis gehabt hat. Mhm. Und da wird es auch keinen Sinn geben, den zu halten. Aber man kann jetzt, sage ich, als Arbeitgeber oder Führungskraft das immer wieder herausarbeiten, mit der Person ansprechen. Und die Person spricht das an oder auch nicht. Mhm. Kannst du davon ausgehen, dass die Person anspricht, sonst hätte sie nie in den Social-Media-Bereich gearbeitet. Aber irgendwann kommt es vielleicht drauf, nein, ist doch nicht, was mir Sinn gibt, weil man muss was anderes machen. Mhm. Und das kann ich jetzt auf das große Ganze, wo gibt es unsere Organisation überhaupt, unser Unternehmen, und das kann ich auch auf das ganz Kleine, warum soll ich eigentlich diese eine Aufgabe jetzt machen.
Runterbrechen, ja.
Mhm. Genau, und das, du kannst im Prinzip Unternehmen mit drei Fragen führen, behaupte ich, indem du die Frage klärst und Antwort darauf gibst, wozu magst du das, was magst du und wie magst du das. Mhm. Damit kannst du eigentlich alles steuern. Und die Wozu-Frage ist natürlich dann die,
das ja,
fangen wir überhaupt an.
Ja, genau. Was würdest du, egal ob jetzt kleine Social-Media-Agentur, wie es bei mir der Fall ist, oder großen Konzernen raten, um sich für die Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten? Was sind vielleicht aktuell die größten Fehler, die begangen werden, weil es einfach doch viele Burnout-Fälle gibt, viele Kündigungen, Arbeitskräftemangel etc.?
Ja, wir sind da gerade in einem totalen Perspektivenwechsel, in einem großen Perspektivenwechsel. Also wenn du überlegst, also nicht aus persönlicher Erfahrung, sogar bei mir nicht als persönliche Erfahrung, also der Wechsel vom Agrarzeitalter ins Industriezeitalter, ja, da hat sich ja alles total verändert. Ja, die Arbeitsbedingungen, die Gesellschaft, wo du wohnst, die Leute sind vom Land in die Stadt gezogen, damit sie arbeiten können. Das war positiv oder negativ, je nachdem, wie man sieht. Und in so einem ähnlichen Wandel befinden wir uns gerade vom Industriezeitalter ins digitale Zeitalter. Ja. Das heißt, das wird sich noch massiv verändern. Und das muss einem bewusst sein auch. Und da ist es sicher, das, was wir vorher gesprochen haben, Unternehmen müssen auch schauen, was ist der Sinn ihrer Organisation, der Sinn des Arbeitens, und dann auch wieder, wo es keinen Sinn gibt, wieder weglassen. Mhm. Das heißt, verschlanken auch. Und das andere ist, also ja, das zweite, was ich sagen würde, ist, ganz zentral ist, dass der Mitarbeiter als Mensch gesehen und behandelt wird. Mhm. Und da habe ich ein spezielles Erlebnis gehabt, ich meine, das war mir schon bewusst, aber nicht so eindrücklich. Ein Geschäftsführer eines IT-Unternehmens hat behauptet, in Oberösterreich, hat vor einem halben Jahr behauptet, wenn er eine offene IT-Stelle hat, dann bekommt er 3 bis 4 qualifizierte Bewerber. Dann habe ich gesagt, wenn du das behauptest, dann kommst du uns in den agilen Kreis und erklärst, wie das geht. Mhm. Das hat er gemacht. Mhm. Und hat uns das erklärt. Und was am stärksten bei mir hängen geblieben ist, ist, er gesagt, hat erzählt, in der Corona-Zeit war es nicht möglich, eine Weihnachtsfeier zu machen. Und sie haben sich überlegt, was können sie tun anstatt dieser Weihnachtsfeier. Und weißt du, was sie gemacht haben? Sie haben gesagt, ja, wenn das nicht geht, dann werden wir Folgendes machen, wir drehen für jeden Mitarbeiter einen 1 bis 2-minütigen Video. Mhm. Wir als Geschäftsführer. Das hat einer 4 Tage gekostet. Mhm. Und am 24. Dezember um 12 Uhr haben sie das online geschaltet.
Wow.
Da hat gesagt, das kannst du überhaupt nicht vorstellen, wie positiv die Leute reagiert haben. Und dann hat er gesagt, diese 4 Tage waren die besten investierten Tage überhaupt in seiner beruflichen Karriere.
Mhm. Und also, Dankbarkeit.
Dankbarkeit den Mitarbeiter als Mensch wahrnehmen.
Wertschätzung halt,
ja. Einfach, ja.
Das, was jeder Mensch eigentlich tagtäglich möchte,
Anerkennung. Ja, genau. Genau, das ist sicher ganz wesentlich, und das hat mich schon sehr zum Nachdenken gebracht, wie er mir das gesagt hat. Mhm. Ja. Mhm. Und das ist ein zweiter Punkt, und der dritte Punkt ist sicher in die Unterstützung geben, die Freiräume geben, die Ermöglichung geben. Mhm. Freiraum geben, dass Verantwortung wahrgenommen wird. Das ist schon noch immer schwierig für viele Leute, ist auch nicht so leicht. Mhm. Zu sagen, nicht ich bin der die große Führungskraft, bin für alles verantwortlich und weiß alles, sondern die Verantwortung und damit die Führung wird aufgeteilt. Ja. Mhm. Und mach du und ich schaue, dass du gute Rahmenbedingungen bekommst, und wenn du was brauchst, wie zum Beispiel eine Fitnessstudio, dann kommst du zu mir. Mhm. Ich weiß nicht, ob es geht dann, aber also so in die Zugrolle zu bringen und weniger in den Druck zu gehen. Mm,
weniger dieses Micromanagement und Kontrollieren, genau. Sondern halt mehr dieses flexible, freie Gestalten. Ja.
Genau.
Ja.
Und es ist auch anstrengend für Leute, ja. Mhm. Aber das ist sicher die Notwendigkeit, das in die Richtung zu gehen in der Zukunft. Mhm. Dass die einfachen Aufgaben fallen ja eh tendenziell weg mit der Digitalisierung. Mhm. Und die Leute müssen mehr an die Verantwortung gehen. Mhm. Sie hat die Notwendigkeit sich ändern, was machen eigentlich so Berufsvertretungen auch. Nur zu sagen, ja, ich kämpfe für dass in der Zeit mehr bezahlt wird und so. Mhm. Es geht nicht nur um die Zeit. Es geht um das Ergebnis. Mhm. Ja. Und genau. Wie kann es eigentlich egal sein, wie lange der arbeitet im Prinzip.
Total.
Mir hat auch ein Informatiker, ein ITler gesagt, weißt du, ein durchschnittlicher ITler unterscheidet sich von einem sehr guten ITler im Ergebnis von mindestens einem Faktor 1 zu 10.
Wahnsinn.
Und jetzt kriegst du einen, sagen wir, einen sehr guten ITler und sagst, du arbeitest halt nur 20 Stunden in der Woche und du kriegst das gleiche bezahlt.
Ja, fix.
Und dann bist du nicht mehr gut dran, oder?
Sicher.
Also es geht tendenziell mehr um die Eigenverantwortung und mehr um das Ergebnis und heißt auch tendenziell immer das permanente Upskilling und Reskilling betreiben.
Und auch permanent dieses Hinterfragen, was mache ich gerade, ist es effektiv, ist es effizient, was ich gerade mache. Ja? Ja. Und das ist total anstrengend. Ja? Also ich merke das ja auch selber in meiner Arbeit und merke es auch in meiner Führungsarbeit. Und am einfachsten funktioniert es, dem Team genau zu sagen, da ist das Feedback und so funktioniert es und du machst jetzt das und das und das. Total einfach. Nur meines Erachtens, das Team entwickelt sich dadurch nicht weiter. Ja. Und macht genau das und bringt genau
halt das, was du willst.
Das, was ich will, im Bestfall. Ja, es ist schön, aber es passiert eben nicht das Thema Selbstverantwortung und das Hinterfragen, die Effizienz etc. Ja. Das ist total spannend und da eben nicht reinzukippen, ja, das ist, finde ich, echt eine tägliche Herausforderung, nicht reinzukippen, genau zu sagen, wie man es macht, sondern da jemanden selber auf den Weg zu schicken. Ja.
Ja, das kann man auch strukturell ein bisschen unterstützen, indem man zum Beispiel Rollen vergibt.
Mhm.
Indem du sagst, okay, das ist dein Thema, du hast den Hut auf, das heißt nicht, dass du es alleine magst, aber nicht ich bin jetzt, der dich überholen kann, sondern du bist der letztendlich die Entscheidungen da trifft. Und wenn du mit mir diskutieren willst, dann kannst du es gerne. Aber das sind nur Meinungen von mir, wie von anderen Kollegen auch. Aber du bist der, also ich überhole dich nicht, darf dich auch nicht, wenn ich das so festlege, auch wenn ich vielleicht der Teamleiter bin oder der Eigentümer von irgendeiner Agentur oder irgendwas bin. Und dann kann man schon methodisch das schon unterstützen.
Jetzt haben wir schon angesprochen, das Thema Agilität oder agiles Arbeiten, auch so ein bisschen das Thema Dezentralisieren. Das ist ja auch etwas, womit du dich in deiner Forschung ganz, ganz stark beschäftigst. Und du hast ja auch, du hast ja schon genannt, diesen Plattform Agiler Kreis gegründet. Was steckt hinter diesem agilen Kreis und was ist so ein bisschen deine Intention oder halt so das Wozu des agilen Kreises?
Ja, das ist eine gute Frage. Der Agile Kreis ist im Prinzip dazu da, eine Transferplattform zu sein zwischen angewandter Forschung und Unternehmen in Bezug auf Agilität, Digitalisierung und Befähigung in der Unternehmensentwicklung. Das heißt, was wir wollen, ist so einen Austausch zwischen, was gibt es Neues zum Thema Agilität und Digitalisierung und was beschäftigt Unternehmen und brauchen die und können die wieder quasi in die angewandte Forschung hineinbringen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen, wozu es uns gibt. Und ja, da gibt es in der Vergangenheit immer wieder agile Abende. Und dann gibt es auch Masterarbeiten, die wir vergeben auch jetzt. Steht eh aktuell an. Es gibt bei der Tür, wo wir jetzt sitzen, gerade eine Liste, wo man sie eintragen kann. Und es gibt natürlich dann auch so Forschungsprojekte dazu. Und so versucht man da einfach zu dem Thema Agilität und Digitalisierung immer ein Stück weit weiterzukommen und das weiterzuentwickeln.
Und Digitalisierung, was würdest du da nochmal kurz zusammengefasst sagen, was bringt uns das im Unternehmen zukünftig auf der einen Seite und welche Hürden bringt es auch mit sich?
Ja, ich glaube, die Digitalisierung ist, wie ich es vorher gesagt habe, das ist einfach ein neues Zeitalter der Digitalisierung. Mhm. Ja, mit allen Vorteilen und Ängsten, die da verbunden sind dahinter. Und grundsätzlich die Grundidee, glaube ich, ist relativ einfach. Alles, was kompliziert ist, kann systematisiert werden. Und was systematisiert werden kann, kann digitalisiert werden. Und damit kann ich einfach schneller werden, ich kann effizienter werden, ich kann billiger werden, ich kann individueller werden. Und wenn Unternehmen da jetzt nicht mitmachen würden, dann wird es wahrscheinlich in Zukunft bald nicht mehr geben. Dann wird dieser potenzielle Wettbewerbsvorteil, den sie woanders irgendwo haben, irgendwann einmal aufgebraucht sein. Und dann sind sie nicht mehr relevant für den Markt.
Ja, ja.
Also ohne den werden sie nicht überleben können. Ja. Es muss aber auch nicht so kompliziert sein, wie es klingt. Ja. Digitalisieren wird ja auch immer einfacher. Aber es wird sehr viel verändern. Ja.
Mhm.
Und das ist grundsätzlich gut. Ja. Wir können ja Dinge machen, die wir früher überhaupt nicht machen können. Brauchen wir unser Mobiltelefon anschauen. Ja, was wir da alles... Ich genieße das schon sehr, dass ich mir keine Gedanken machen muss, wenn ich morgen zu einer Firma fahre, wo ich da jetzt irgendwo genau hin, sondern ich gebe das einfach ein und der fährt mich hin. Aber ich muss halt dann auch, sehr vorsichtig umgehen mit mir selber. Es wird alles schneller, aber ich brauche auch wieder die Ruhezeiten, ich brauche dieses Mindfulness auch wieder. Und ich brauche die Selbstführung und vor allem, was immer wichtiger wird, wird die sozialen und emotionalen Kompetenzen. Weil genau das ist jetzt das, wie gehe ich mit dem Ganzen jetzt um.
Absolut, ja.
Also die Gefahr ist ja nur nicht so, also ich sehe da jetzt nicht so die Ängste dahinter, wo ich das verstehe, aber Leute müssen sich schon immer weiterentwickeln. Also Upskilling und Reskilling ist sicher notwendig. Aber wenn ich das mache, dann kann man da sehr, sehr viel gewinnen.
Ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir eben mit diesen digitalen Tools gar nicht mehr so gut umgehen können und mental völligst überfordert sind und dann auch teilweise mit dem Job so überfordert sind, weil wir aber halt dann in unserer Pause nur Instagram scrollen und am Abend auch noch ständig nur am Handy hängen. Und dann, ich übertreibe jetzt bewusst, aber ich kenne es ja von mir selber. Ja.
Ja.
Dann ist man so, boah, warum ist das gerade so viel? Ja, weil man halt parallel alles digital macht. Ja. Egal, ob das jetzt gerade beim Hausbau ist, dass man halt irgendwelche Dinge recherchiert oder ob es dann nur die 17. WhatsApp am Tag ist oder Sprachnachricht, die man schickt oder den Instagram-Feed durchscrollt. Also das ist ganz, ganz, ganz viel.
Absolut, ja.
Und das ist schon krass, dieser Mental Overload, wenn man das so bezeichnen könnte. Und auf der anderen Seite, das habe ich wieder total spannend gefunden, und zwar habe ich letzte Woche an der FH einen Gastvortrag gehabt zum Thema Social Media. Und die Studierenden, die haben Social Media komplett hinterfragt, die waren total kritisch. Die waren so kritisch, also es war wirklich gut und eine offene Diskussion, also sie haben mir da sehr viele Fragen gestellt, wie ich das dann sehe, weil sie sehen halt auch dann wieder die jungen Menschen, die nur bei der Bushaltestelle sitzen und irgendwie TikTok durchscrollen und sie finden, das kann halt nicht die Zukunft sein, weil wir halt doch eben miteinander die Zukunft gestalten wollen und dafür brauchen wir menschliche Kontakte und dafür ist es halt nicht zielführend, nur ins Handy zu schauen. Ja, das habe ich ganz spannend gefunden, dass die das ganz, ganz stark hinterfragt haben und meine Antwort war halt, es wird keine Welt mehr ohne Social Media geben. Mhm. Ja, und Social Media hat auch viele, viele positive Faktoren, aber halt einfach sehr, sehr viele negative. Und es liegt an jedem selbst, sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung und Führung, richtig damit umzugehen und Social Media für die richtigen Dinge zu nutzen.
Ja, absolut. Genau. Also, wie gehe ich damit um? Ich kann am Messe dazu verwenden, dass ich Brot aufschneide oder dass ich jemanden quasi das Messer ins Herz rammen.
Absolut. Ja.
Und klar. Also und die Anforderung ist schon hoch.
Absolut, ja.
Das also da brauche ich viel stärker wie früher die Werte. Was ist mir wichtig? Was mache ich nicht? Und das ist nicht einfach. Aber ich bin überzeugt, dass jeder, wenn das lernt, jeder kann es lernen, da viel Positives herauszuziehen. Aber was natürlich nicht geht, ist, dass man sagt, ich lerne was und dann ist aus. Das permanente Lernen brauche ich gar natürlich schon. Ja. Und auch mich weiterentwickeln.
Ja.
Das Reflektieren, das wird immer wichtiger. Keine Frage.
Jetzt würde ich total gerne ein bisschen was von dir persönlich erfahren, lieber Herbert, weil das finde ich natürlich, jetzt haben wir so viel mit der Forschung und von den unterschiedlichsten Dingen zu New Work und zur Arbeitswelt der Zukunft gehört. Und jetzt vielleicht ein bisschen mehr zu dir und zu deiner, wir nennen es ja ganz bewusst, Life-Work-Balance, wie es dir damit geht oder wie es dir vielleicht auch mit der Digitalisierung geht. Was bedeutet denn für dich Life-Work-Balance und glaubst du überhaupt an diesen Begriff oder gibt es das überhaupt?
Ja, der Begriff wird ja schon kritisch gesehen, weil Work-Life-Balance gibt es nicht, sondern müsste eigentlich Work-Private-Life-Balance heißen.
Ja.
Ja, für mich ist das schon extrem wichtig und das war mir auch immer wichtig, also auch schon als Student. Und ich mache schon einige Dinge. Ich zum Beispiel am Wochenende schalte ich das E-Mail ganz selten ein. Also ich habe nicht mehr den Anspruch der 24-Stunden-Replay-E-Mails. Ich reagiere schon oft schnell, aber ich reagiere nicht unter allen Umständen schnell. Und mache dann oft auch einen Computer zu am Wochenende. Und ich selber bin ja an der Fachhochschule 4 Tage angestellt und verwende auch oft den Montag, wo ich nicht fachhochschultätig bin, tatsächlich für ganz was anderes. Manchmal schon für Organisationsberatung, aber oft auch nicht. Ja, mache dann oft Bergtouren und Radtouren und so. Also, und mir ist es Work-Life oder Private-Life-Balance schon ein großes Anliegen, also für mich selber. Und ja, sage ich, arbeite lieber effektiv und effizient als wie lange.
Bringt mich gleich zur nächsten Frage.
Das ist ein permanenter Prozess. Man hat es nicht oder hat es geschafft oder schon geschafft. Das ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Und man muss so sozusagen vielleicht ein bisschen Enttäuschungsgleichgewicht aufbauen. Wen enttäusche ich heute wieder? Also du kannst nicht immer den gleichen enttäuschen. Manchmal ist der eine, manchmal ist das Kind, manchmal ist die Ehefrau. Und ja.
Was gibt dir am Ende des Tages das Gefühl, dass du genug geschafft hast?
Wenn ich an diesem Tag auch irgendwelche Aufgaben gemacht habe, die irgendwie etwas Neues hervorgebracht haben. Das muss ja gar nicht so den ganzen Tag sein oder viel sein. Es kann zum Beispiel eine Stunde sein, wo ich irgendwas neu vorbereitet habe für eine Lehrveranstaltung.
Also etwas Neues schaffen.
Ja, und Lernen an sich ist ja etwas sehr, sehr Sinngebendes, weil du kriegst sofort eine Reaktion von den Studenten. Das ist super, wenn es nicht funktioniert, ist es eben das Gegenteil. Aber du kriegst immer sofort eine Rückmeldung. Also nicht, dass sie das sagen, aber das merkst du ja.
Natürlich, ja.
Und du hast immer den Eindruck, ja, irgendwas hast du da gemacht. Und das ist ein sehr dankbarer Beruf, unterrichten. Ein sehr sinngebender Beruf. Und wenn man unterrichtet, hat man fast immer einen guten Tag. Weil wenn man nicht unterrichtet, weiß man oft nicht, was man getan hat. Wenn man unterrichtet, weiß man schon, was man getan hat.
Stimmt, ja. Für was in deiner Arbeit würdest du gern weniger Zeit benötigen?
Ja, für die E-Mails, für Meetings. Beziehungsweise für Meetings dann, wenn sie wirklich sinnvoll sind. Und da haben wir auch schon ein paar Strategien überlegt.
Gibt es da noch Tipps, Meeting-Tipps, die uns damit geben?
Das weiß ich nicht, aber was ich mache, ist, dass ich zum Beispiel den Tag nicht damit beginne, E-Mails abzurufen und schon gar nicht kritische, sondern ich beginne den Tag mit irgendeinem Thema, das, was du vorher gefragt hast, was gibt mir das Gefühl, dass ich was Sinnvolles getan habe, wo ich irgendwo sage, okay, da arbeite ich jetzt an einem Forschungsprojekt ein Stück weit oder da arbeite ich an einem Konzept oder da bereite ich irgendetwas vor, auch für Lehrveranstaltung, und das mache ich einmal und zum Mittag rufe ich vielleicht meine E-Mails auf. Und das hilft, das ist super, weil dann habe ich schon mal was Gutes, für mich Sinnvolles gemacht und dann geht es mit E-Mails auch leichter.
Das erübrigt jetzt vielleicht gleich mal meine nächste Frage, ob es Arbeitshacks oder Routinen gibt, die du für dich gut etabliert hast.
Ja, eine kann es nur sagen, bei den Routinen zum Beispiel auch wieder beim E-Mail, dass ich jetzt E-Mail noch nur einmal anschaue. Das heißt, du bekommst ziemlich bald eine Antwort oder du bekommst nie eine Antwort. Wenn du das meinst, weiß ich jetzt nicht genau. Ja, dass ich das mache, relativ. Es ändert sich auch immer wieder, aber jetzt ist mir wieder bewusster, dass ich eben nicht mit den E-Mails anfange. Das ist für mich eine Routine, das eben nicht zu tun. Ja, sonst ist eigentlich jeder Tag irgendwie anders bei mir.
Schön. vielleicht gute spannende Frage zu dem Thema Flexibilität. Jeder Tag schaut anders aus. Braucht es dieses 9 to 5 noch? Braucht es eben diese Routinen, jeder Tag sieht ähnlich aus, braucht es das? Oder soll das wieder jeden Mitarbeiter freigestellt werden, weil vielleicht ist der am Abend besser drauf oder vielleicht möchte er eben am Vormittag nur Bergtour machen und kann das dafür am Abend reinholen oder vielleicht gibt es einen Tag, wo man nicht so gut arbeiten kann und möchte vielleicht dann am Samstag machen oder so.
Ja, warum nicht, oder? Also ich glaube, es hängt von der Person auch sehr stark ab. Routinen helfen sicherlich, damit ich wieder kreativer werde und flexibler werde. Also ich brauche schon irgendwie eine Basis, und alles entschieden werden muss, immer, jede Minute mehr oder weniger. Dann komme ich ja nicht mehr zum Arbeiten, weil lauter entscheiden. Also es hilft schon, glaube ich, aber das würde ich auch sehr, sehr, sehr personenbezogen sehen. Die Leute sind auch unterschiedlich. Aber ja, ich stelle mir die Frage, was spricht dagegen, wenn jemand am Samstag arbeitet und am Freitag nicht oder wann auch immer. Nicht immer und überall möglich, ja, ist schon klar. Aber öfter möglich, als man denkt oder als viele denken, meiner Meinung nach. Und mir zum Beispiel, ich persönlich liebe es ja, eben nicht im Büro zu arbeiten, sondern ich gehe auch gern irgendwo am Berg, also Berg oder Hügel. Ich wohne in Obertrum, da ist der Buchberg. Mhm. Ich sage immer, ich bin der häufigste Buchbergbesucher. Ja, ja. Ich sehe in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber früher, ich gehe oft da hinauf und arbeite dort. Ich bin das größte Büro von allen. Ja. Ich sehe quasi vom Buchberg sehe ich den Traunstein und wenn schönes Wetter ist, sehe ich sogar einen Dachstein.
Naja, super. Ja, das
voll schön, ja. Aber ich arbeite auch gerne im Kaffeehaus. Speziell für Lesen von Bachelor- und Masterarbeiten.
Ah ja. Das war bei meiner auch damals so war.
Das kann schon sein. Das kann man nicht mehr so genau hin.
Das ist schon zu lange her. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Zum Schluss haben wir noch so Rapid-Fire-Questions, beziehungsweise sind so Sätze, die du einfach vervollständigen darfst. Ja. Life-Work-Balance bedeutet für mich?
Ausgeglichenheit.
Nervös war ich zuletzt als?
Wahrscheinlich, wie meine Kinder nicht nach Hause gekommen sind und wir nicht gewusst haben, wo sie sind.
Hui. Das muss man noch erzählen. Mein Lieblingsgadget.
Lieblingsgadget. Weiter.
Mein schönster beruflicher Erfolg war?
Das ist schwer zu sagen, da habe ich ein paar. Mein schönster beruflicher Erfolg. Wahrscheinlich, wie ich die Stelle bekommen habe und gewusst habe, dass ich hier in der Fachhochschule zu arbeiten beginne.
Cool. Das letzte Mal gelacht habe ich?
Mit meiner Frau, heute in der Früh.
Meine Freizeit verbringe ich am liebsten?
Mit Mountainbiken, Skitouren gehen und Bergwandern.
Sehr schön. Mein größtes Vorbild ist oder war?
Ich habe kein Vorbild. Zumindest nicht bewusst.
Mein Traumjob wäre?
Das, was ich mache, denke ich.
Cool. Mein Mantra im Leben lautet?
Ein Raum für Entwicklung schaffen.
Das Buch, das mich am meisten geprägt hat?
Ja, ganz früher habe ich gelesen, jetzt muss ich fragen, ob mir das noch einfällt, das hat mich sicher geprägt als Student, das war die 7 Wege zur Effizienz oder Effektivität, 7 Wege zur Effektivität von Stephen Covey war das, glaube ich. Sehr, glaube ich, ziemlich bekannt.
Sehr cool, werden wir auf alle Fälle in die Shownotes mit integrieren. Noch einen Link, dann bitte nicht bei Amazon bestellen. Ja, das waren schon die 10 Fragen. Herbert, vielen, vielen herzlichen Dank für die vielen spannenden Insights in deine Arbeitswelt, um ein bisschen die Arbeitswelt der Zukunft auch kennenzulernen. Und schön, dass du mit dabei warst und mehr Inspiration zum Thema New Work und Life Work Balance findest du bei uns auf Instagram unter @2x3x4. Und alle Shownotes und Links findest du unter www.2x3x4.com. Und damit du keine Folge verpasst, unbedingt unseren Podcast abonnieren, um den nächsten spannenden Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns auch immer wieder über neue Empfehlungen. Und Herbert, nochmal wirklich vielen, vielen herzlichen Dank. Es war echt super spannend, dir zuzuhören. Das letzte Wort überlasse ich dir. Vielleicht hast du noch einen letzten Satz, den du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest.
Ja, danke für die Einladung. Victoria, war mir ein Vergnügen, habe ich sehr gerne gemacht. Und letzter Satz, immer schwierig. Auf die Veränderung der digitalen Welt, die auf uns zukommt, muss man sich einfach einlassen.
Einlassen, schönes Wort. Ja. Vielen Dank, macht es gut.